Tierklinik Oberhaching. Menschlich, professionell, wertschätzend. Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge unseres tiermedizinischen Podcasts. Ich bin Manuela Bauer, Ihr Host, der durch das heutige Thema führt. Nierenerkrankungen zählen zu den häufigsten chronischen Leiden bei Hund und Katze und werden leider oft erst spät oder zu spät erkannt. Die Symptome sind anfangs unscheinbar, mehr Durst, häufigeres Urinieren oder schleichender Gewichtsverlust. Doch hinter diesen Veränderungen können ernsthafte Funktionsstörungen stecken. In dieser Folge sprechen wir über die Ursachen, Diagnose und moderne Therapieansätze bei Nierenerkrankungen. Was bedeutet eine solche Diagnose für Tier und Halter? Welche Rolle spielen Ernährung und Früherkennung? Und wie kann man die Lebensqualität betroffener Tiere langfristig verbessern? Dazu begrüße ich heute die erfahrene Oberärztin Dr. Nathalie Reuser, die uns Einblicke aus der Praxis gibt und erklärt, worauf es bei den Nieren und ihrer Funktion wirklich ankommt. Hallo, Frau Dr. Reuser.
Hallo.
Ich stelle Sie kurz vor. Auch Sie haben wie viele Ärzte hier an der LMU München studiert, waren als Assistenztierärztin in einer Kleintierpraxis und einer Tierklinik in Ismaning. Promoviert haben Sie an der Tierärztlichen Fakultät der LMU München in Zusammenarbeit mit dem Institut für Biomedizinische Physik und Interventionelle Radiologie der Technischen Universität München. 2019 kamen Sie an die Tierklinik Oberhaching, um hier Ihre Weiterbildung zur Fachtierärztin für innere Medizin Kleintiere zu machen, die Sie Anfang 2026 abgeschlossen haben. Dann kommen wir zu unserem heutigen Thema, den Nieren. Ich persönlich kenne Sie als Schwachstelle bei den Katzen, die häufig mit einer Insuffizienz zu kämpfen haben. Ich habe schon spaßeshalber gesagt, das ist ein eingebauter Fehler in der Katzenhardware mit massiven Folgen für die Software, oder? Warum haben denn Katzen so viele, die Veranlagung zur Niereninsuffizienz? Gibt es da schon Studien oder?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Beobachtung haben wir auch. Es ist auch leider so, dass das sehr häufig vorkommt. Und die aktuelle Theorie dahinter ist, wir gehen davon aus, dass Katzen als ursprüngliche Wüstenbewohner spezialisiert darauf sind, Wasser zu sparen. Sie hatten nicht viel Wasser zur Verfügung und deswegen sind die Nieren ja hochleistungsfähig im Urin konzentrieren, um möglichst wenig Wasserverlust zu haben. Und die Katzen nutzen leider bei uns jetzt in unseren gemütlichen Wohnungen und Gärten die Gelegenheit zum Trinken auch nicht, weil sie Gewohnheitstiere sind. Und deswegen sind die Nieren einfach immer ständig auf Hochleistung getrimmt. Und gleichzeitig ist es so, dass die Funktionseinheiten der Nieren, die sogenannten Nephrone, bei Katzen in viel geringerer Zahl vorkommen. Der Mensch hat zum Beispiel 1 Million pro Niere und bei Katzen sind es nur 200.000, also wirklich nur ein Bruchteil davon. Und gleichzeitig müssen die eben so viel arbeiten und deswegen denken wir, dass das ein Altersprozess ist, wegen dauernder Arbeit. Und wie bei einem Auto in der Werkstatt das erste Verschleißteil ist, was dann im Alter schlapp macht, wenn man das so salopp sagen darf. Ja, und deswegen ist das die Schwachstelle.
Ja, Katzen sind ja schlechte Trinker, kennt man ja so. Und man muss ihnen dann oft mehrere Quellen anbieten. Und die einen mögen nur abgestandenes Wasser, die andere, die mocht's nur. Zum Beispiel die Maggie, der musste ich ca. 30.000 Mal gefühlte den Wasserhahn am Tag aufmachen, weil sie darauf springen musste. Dann hat sie sich da drunter gestellt und da musste ich dann aufmachen. Und haben so ihre Eigenheiten. Gibt's denn Zahlen, wie häufig denn Nierenerkrankungen bei Katzen sind?
Ja, man sagt so ungefähr auf die gesamte Katzenpopulation wird es wahrscheinlich jede dritte oder sogar jede zweite Katze im Laufe ihres Lebens treffen. Und je älter die Katze wird, desto häufiger kommt es natürlich vor. Aktuelle Studien, die ich jetzt noch gefunden habe in Vorbereitung, waren tatsächlich Zahlen von 80% bei Katzen, die älter als 15 Jahre alt sind. Also ja, fast alle, enorm viel, leider.
Bei den Hunden ist es nicht so hoch, ne?
Nicht ganz so hoch, aber auch häufig. Also Hunde, die älter als 7 Jahre alt sind, betrifft es zu 20%, also jeder fünfte Hund. Da ist jetzt die Niere nicht die Hauptschwachstelle. Die haben häufiger im Alter Herzerkrankungen oder chronische Gelenkserkrankungen wie Arthrosen. Aber trotzdem, jeder fünfte Hund ist auch nicht wenig.
Gibt es denn Unterschiede zwischen den Ursachen und den Symptomen, sage ich jetzt mal, bei Hund und Katze?
Ja und nein. Also ich sag mal ja, weil die Ursachen der Nierenerkrankung bei Hunden oft andere sind als bei der Katze. Es sind eher akute Schädigungen, die man als Besitzer manchmal sogar auch mitbekommt, wie Vergiftungen oder schwere Infektionskrankheiten, die sich dann auf die Niere auswirken. Man erkennt bei Hunden vielleicht auch früher die Symptome, weil sie einfach deutlicher ausgeprägt sind als bei Katzen. Und der Ort in der Niere selber ist ein bisschen ein anderer. Also wenn wir jetzt ein bisschen auf Anatomie eingehen möchten, kann man die Nierenfunktionseinheiten, die Nephrone, in zwei Abschnitte einteilen. Das eine ist das Nierenkörperchen. Das kann man als kleines Gefäßknäuel beschreiben, durch das das Blut gepresst und gefiltert wird. Und später folgt ein kleines Kanalsystem, in dem das Wasser und die Elektrolyte wieder zurückresorbiert werden. Und bei Hunden ist häufiger das Nierenkörperchen, also dieses Gefäßknäuel, betroffen. Auch häufig familiär bedingt. Also bei manchen Hunderassen gibt es genetische Erkrankungen, die hier zu Stoffwechselablagerungen führen. Und bei den Katzen ist es eher dieses Kanalsystem und das umliegende Gewebe, was sich chronisch entzündet und dadurch zu Nierenerkrankung führt. Aber die Auswirkungen im Endeffekt sind die gleichen. Deswegen würde ich sagen, jein.
Also dem Unterschied, ein klares Jein.
Ein klares Jein, genau.
Okay. Vielleicht für den Laien nochmal, was ist die Niere genau zuständig? Was, was macht dieses Organ genau?
Ja, sehr viel, würde ich sagen. Also Hauptfunktion ist die Regulation des Wasserhaushaltes. Also zu entscheiden, wie viel Wasser braucht der Körper, wie viel muss die Niere zurückhalten und wie viel kann mit dem Urin ausgeschieden werden. Und gleichzeitig wird eben auch der Elektrolythaushalt reguliert. Kalium, Phosphat, Calcium werden ausgeschieden oder, wenn wir es noch benötigen, zurückbehalten, je nachdem, wie viel in der Nahrung vorhanden ist. Die Niere reguliert den Blutdruck für sich selbst und für den restlichen Körper. Sie produziert auch Hormone. Das bekannteste ist wahrscheinlich das EPO, weil wir es aus dem Sport und dem Doping kennen.
Nein,
kennen Sie nicht. Das ist für die Blutbildung zuständig und reguliert im Knochenmark, wie viele rote Blutkörperchen wir bilden. Das heißt, später im Verlauf einer Nierenerkrankung kann es auch zu einer Blutarmut kommen, wenn dieses Hormon nicht mehr ausreichend produziert wird. Und Vitamin D wird in der Niere umgewandelt und ist für den Kalzium- und den Knochenstoffwechsel wichtig.
Und was sind die häufigsten Ursachen für Nierenschäden bei Hund und Katze?
Am häufigsten würde ich für die Niere giftige Substanzen nennen. Das können aber auch ganz normal Medikamente sein. Also man denkt ja immer sofort gleich an Gifte wie Rattengift, Lilien oder Trauben oder Frostschutzmittel. Aber häufiger können das Fehldosierungen von Medikamenten sein. Oder wenn der Hund die ganze Medikamentenschachtel frisst, obwohl er nur hätte ein Schmerzmittel nehmen sollen. Und sonst sind das Nierenbeckenentzündungen zum Beispiel. Oder Nierensteinen, Harnabfluss, die Harnabflussprobleme machen. Würde ich sagen, sind die häufigsten. Sonst gibt es natürlich noch eine Reihe mehr, können wir aber sonst
Sie sagen, wenn jetzt die ganze
sprechen.
Packung frisst, aber ich glaube auch die Länge. Also das Campern von uns Menschen steht ja auf, bei den Medikamenten als Nebenwirkung oft, dass Nieren geschädigt werden können als Nebenwirkung.
Es ist auch total individuell. Also die gleiche Dosierung kann bei einer Person oder bei einem Hund überhaupt keine Probleme machen, ein Leben lang. Und bei anderen ganz normale Dosis oder auch die Hälfte einfach plötzlich zu einem Nierenschaden führen, weil einfach unterschiedliche Medikamente in jedem Körper ein bisschen unterschiedlich verstoffwechselt werden.
Aber es sind hauptsächlich sind es die Schmerzmittel?
Es sind klassischerweise die Schmerzmittel, die nicht steroidalen Schmerzmittel. Gibt aber auch bestimmte Antibiotika, die auf die Nieren gehen.
Also muss man immer aufpassen, ein Auge drauf haben.
Ja, und das Nutzen gegen Risiko abwägen, wenn man als Arzt Medikamente verschreibt.
Mhm. Und warum wird denn die Nierenerkrankung so oft zu spät erkannt? Also was sind denn so die ersten Anzeichen, wo man schon hellhörig werden sollte?
Ja, spät erkannt wird es, denke ich, weil die Niere eben so viele Funktionen übernimmt und damit lebenswichtig ist, dass der Körper möglichst lange sicherstellen will, dass sie funktioniert. Und deswegen bemerkt man Veränderungen und Symptome erst, wenn schon 2/3 der Nierenkörperchen nicht mehr funktionieren. Das ist natürlich enorm spät. Und die Symptome sind dann auch recht mild. Also wir sehen oft eben bisschen weniger Appetit, Gewichtsverlust, etwas mehr Durst und mehr Urinabsatz. Das sind aber auch alles Symptome, die der Besitzer vielleicht auch mit normalen Alterserscheinungen verwechselt. Sich halt denkt, die Katze oder der Hund ist halt ein bisschen müder und träger geworden und frisst schlechter, weil er alt wird. Und wenn man da nicht sensibilisiert ist, dann geht man wahrscheinlich zu spät zum Tierarzt.
Mehr Urinabsatz, also der Urin selber verändert sich nicht. Ich hatte das Gefühl, der wird gelber oder habe ich mir das eingebildet?
Ja, es ist andersrum.
Also dunkler.
Er wird heller.
Er wird heller,
ja,
okay.
Genau.
Und das liegt
eben daran.
Vielleicht kam es durch das Katzenstreu, ich weiß nicht.
Achso, das kann sein. Das liegt eben daran, dass die Niere ja eigentlich den Urin konzentrieren soll. Und das kann sie dann nicht mehr. Das heißt, es wird mehr Wasser ausgeschieden und die Patienten trinken dann mehr, weil sie versuchen, diesen Wasserverlust auszugleichen. Mhm. Also oft denkt man falsch rum, sie trinken mehr, deswegen pinkeln sie mehr. Aber es ist genau andersrum. Sie versuchen nachzutrinken, was sie verlieren. Und deswegen ist ganz wichtig, wenn man bemerkt, dass sein Hund oder seine Katze viel trinkt, dass man nicht das Wasser wegnimmt oder das versucht zu rationieren, weil es ganz wichtig ist, dass sie eben so viel trinken können, wie sie müssen.
Sie regulieren das selbst, versuchen das selbst zu regulieren erstmal. Ne?
Genau, die sind chronisch ausgetrocknet und versuchen so viel zu trinken, um das irgendwie auszugleichen.
Kann auch Blut im Urin vorkommen?
Das gibt's auch, vor allem wenn eine Infektion mit die Ursache ist. Also es könnte zum Beispiel eine Blasenentzündung mit Bakterien entstehen, die dann zu einer aufsteigenden Nierenbeckenentzündung führt. Und dann hätten wir einen akuten Auslöser für eine Nierenentzündung. Und dann sehen wir im Blut im Urin, spätestens wenn wir beim Tierarzt eine Urinuntersuchung machen, dann können wir auch unsichtbares Blut feststellen.
Genau. Wie kriegt man bei der Katze die Blasenentzündung wieder weg, auch medikamentös?
Ja, also wenn es durch eine Bakterien, durch Bakterien verursachte Blasenentzündung sind, dann bekommen die Antibiotika. Katzen mit einer chronischen Nierenerkrankung tendieren auch tatsächlich häufiger zu bakteriellen Entzündungen, weil der Urin nicht mehr so gut konzentriert ist und sich dadurch die Bakterien eher ansiedeln können. Genau, und dann brauchen sie ein Antibiotikum. Wobei sie normalerweise eigentlich fast nie bakterielle Blasenentzündungen haben. Mhm. Das ist auch noch
ja, ich kleine Info. Meine hatte auch also eben die Nierenprobleme und sie hatte sehr oft Blasenentzündung. Und ich habe den Zusammenhang irgendwie nicht gesehen und habe dann immer gesagt, du bist schon wieder zu lange auf dem kalten Stein gesessen.
Ja. Nee, es ist oft, weil der Urin eben dann von der Zusammensetzung nicht mehr so gut konzentriert ist, nicht so sauer, also weniger sauer ist und die Abwehrmechanismen dadurch die körpereigenen schlechter sind.
Ja, ich wollte nochmal auf die Anzeichen kommen, wo man als Tierhalter so drauf achten soll. Was mir aufgefallen ist, dass sie struppiger wurde.
Mhm. Ja, das ist oft einfach dieser schlechtere Pflegezustand. Und die dadurch, dass die Katze ausgetrocknet wird, ist die Haut nicht mehr so gespannt. Ne? Und das heißt, sie faltet sich eher über die Knochenvorsprünge und dadurch stehen die Haare so komisch weg. Und dann sieht man oft, wenn die sitzen, dass das Fell auf der Rückenlinie nicht mehr glatt anliegt, sondern so ein bisschen wegsteht. Und sonst eben die Beobachtung, dass man plötzlich sieht, wie die Katze trinkt. Ich finde das selber fast immer auffällig.
Ein schockierendes Bild.
Ein schockierendes Bild. Die Katze geht freiwillig zum Wasser nach. Sollte ein Alarmzeichen sein. Oder man sieht eben beim Katzenklo sauber machen, dass die Urinklumpen größer sind, als sie es früher waren. Beim Hund, wenn er pinkelt im Strahl, dass eben der Urinstrahl weniger gelb ist und dann immer durchsichtiger wird. Dann kann es bei manchen Nierenerkrankungen auch zu Flüssigkeitsansammlungen im Körper kommen. Also die können dicke Beine bekommen, wie Menschen bei einer Herzerkrankung oder plötzlich einen dicken Bauch. Also das wäre speziell eher Hunde, bei Katzen kommt es seltener vor. Bei Katzen dafür mit Blutdruckproblemen können plötzlich blind werden. Also das beschreiben manche Besitzer.
Plötzlich?
Mhm. Also es kann wirklich innerhalb von ein paar Stunden passieren, dass die Pupillen riesengroß werden. Das heißt, die Katze schaut einen an mit ganz schwarzen Augen und kann sich plötzlich nicht mehr orientieren. Und weil das so schnell geht, ist es wichtig, da wirklich auch sofort zum Tierarzt zu gehen, weil man kann das manchmal rückgängig machen, wenn man innerhalb ein bis zwei Tagen reagiert. Also das ist so.
Wie macht man das rückgängig?
Mit Blutdrucksenkern. Also die Ursache dafür ist eben der hohe Blutdruck. Es kommt dann zu Einblutungen hinten in der Netzhaut und die Netzhaut kann sich auch ablösen. Wenn man eben ganz schnell mit blutdrucksenkenden Medikamenten den Blutdruck wieder normalisiert, dann kann sich die Netzhaut wieder anlegen. Das heißt da, je früher, desto besser. Das ist so ein katzentypisches Symptom.
Ja, ich glaube, was man als Laie oder als Tierhalter noch ganz gut erkennen kann, ist also die Dehydrierung, wenn man so die Hautfalte hochzieht und die bleibt stehen, ne?
Ja, ja.
Dann ist es auch ein Zeichen.
Das ist auch ein Zeichen, aber das ist meistens erst recht spät. Also wenn wir dann schon so diese alte, dünne Katze haben. Aber ja, da haben Sie recht, das ist eine gute Beobachtung.
Und wie untersucht der Tierarzt, wie kommt der Sache auf den Grund? Welche Diagnose oder welche diagnostischen Methoden hat der zur Verfügung?
Also wir fangen immer natürlich mit einer gründlichen Allgemeinuntersuchung an. Ganz wichtig finde ich beim Älteren oder bei der Routineuntersuchung immer den Gewichtscheck, dass wir einfach schon kleinere Veränderungen früh erkennen. Wenn die Katze bei jedem Besuch immer 200 Gramm weniger wiegt, dann sehen wir das auf der Waage früher, als wir es zu Hause bemerken würden. Dann untersuchen wir die Schleimhäute der Tiere, ob die blasser geworden sind. Wir hatten ja schon über die Bedeutung vom EPO-Hormon gesprochen und der Blutbildung. Das heißt, die können dann blasser werden, wenn sie eine Blutarmut entwickeln. Wir schauen eben nach dem Flüssigkeitshaushalt, nach dieser Hautfalte oder ob die Augen tiefer liegen, als sie sollten. Die Maulschleimhäute können entzündet sein, weil die Nierengifte, die eigentlich mit dem Urin ausscheiden, die können die Schleimhäute angreifen.
Dann kriegen die auch Probleme mit den Zähnen,
ne? Ja, genau. Und es riecht auch unangenehm. Das können die Besitzer zu Hause auch manchmal feststellen.
Es riecht nach Urin?
Mhm, so urinsäuerlich, ganz komisch. Ich meine, gut riechen die meisten Tiere eh nicht aus dem Maul, aber das ist nochmal anders.
Die haben wie Blümchen gerochen.
Wie Blümchen. Genau. Ja, und dann können wir bei Katzen vor allem die Nieren auch abtasten und schauen, sind die klein und knubbelig oder sind die groß und schmerzhaft. Wir können die Blase abtasten und schauen, ob es Hinweise auf Harnsteine gibt oder Probleme beim Urinabsatz oder Entzündung. Genau, und anschließend machen wir Blutuntersuchungen. Da ist in den letzten Jahren auch sind nochmal Fortschritte gemacht worden, weil die früheren Nierenmarker oder Nierenwerte, die steigen eben, wie gesagt, erst sehr spät an, erst nach dreiviertel Zerstörung der Niere. Und deswegen brauchen wir irgendwas, was uns früher...
Tricky.
Ja, ja, ist es. Ja. Und da kommen jetzt immer mehr Marker auf den Markt. Gleichzeitig ist auch wichtig, wenn man regelmäßig zum Tierarzt geht, regelmäßig Blutuntersuchungen macht, dann sieht man auch einen Trend. Also der Wert muss noch nicht erhöht sein über dem Normalbereich, aber wenn man sieht, jedes Mal, wenn wir die Nierenwerte messen, ist es ein kleines Stück höher als beim letzten Mal, dann sagt uns das auch schon viel aus. Und dann machen wir eben Urinuntersuchungen und sollte die Nierenwerte im Blut immer zusammen mit der Urinuntersuchung beurteilen, weil wir im Urin eben messen können, ist der Urin gut konzentriert oder nicht. Das ist so das erste Zeichen. Und dann suchen wir nach Entzündungsanzeichen im Urin oder auch nach Stoffen, die eigentlich nicht im Urin sein sollten, wenn die Niere gut arbeitet, wie zum Beispiel Eiweiße oder Zucker. Ne, der Blutzucker sollte eigentlich im Blut bleiben. Und wenn wir Zucker oder bestimmte Kristalle im Urin finden, dann gibt uns das nochmal Hinweise, dass wo in der Niere das Problem ist und wie stark das Problem ausgeprägt ist. Und den Blutdruck messen wir eben, aus dem Grund, den ich schon gerade bei der Katze genannt habe.
Mit den Augen?
Genau, für die Augen. Aber der Blutdruck ist nicht nur für die Augen gefährlich, auch fürs Gehirn. Schlaganfälle zum Beispiel kennen wir bei Menschen. Das gibt es auch bei Tieren, ne, dass es zu Blutungen kommt im Gehirn oder auch am Herzen. Das Herz chronisch überlastet ist, wenn ich ständig gegen so einen großen Blutdruck ankämpfen muss. Und die Niere selber schadet es paradoxerweise auch. Also diese Blutdruckerhöhung ist eigentlich so ein Kompensationsmechanismus für die Niere. Die versucht, durch den gesteigerten Blutdruck mehr Blut abzuarbeiten, mit weniger Zellen, die ihr zur Verfügung stehen. Aber dadurch ist sie eigentlich chronisch überlastet und schadet sich nur noch mehr. Ne? Also das ist für kurzfristige Rettung eigentlich ausgelegt, aber nicht für langfristige Aufrechterhaltung. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Was haben wir noch? Bildgebung. Das heißt, wir versuchen mit Ultraschall und Röntgenbildern, können wir uns die Nierengröße anschauen, Hinweise auf Entzündungen oder Nierensteine zum Beispiel feststellen. Auch tumoröse Erkrankungen gibt es natürlich an der Niere, das können wir auch im Ultraschall ganz gut sehen. Und wenn wir
Nierenkrebs?
Nierenkrebs, genau.
Okay.
Und wenn wir da den Verdacht haben, könnte man eben auch Proben von der Niere nehmen. Das ist dann noch so ein Schritt weiter. Genau, das wären so die
klassischen. Also wenn ich es jetzt so aufzählen würde, also Nierenkrebs, Nierensteine.
Ja, Nierenbeckenentzündung würde ich noch nennen. Angeborene Nierenerkrankungen, also Nierenzysten gibt es ja bei den Perserkatzen zum Beispiel ganz oft. Oder auch fehlgebildete Nieren bei, ich glaube, Golden Retriever kommen häufiger vor. Das ist dann so eine angeborene Fehlbildung. Mhm. Ja, hauptsächlich also akute Nierenerkrankungen zum Beispiel durch bakterielle Infektionen, Vergiftungen oder akute Infektionskrankheiten, wie zum Beispiel die Leptospirose beim Hund, gegen die wir impfen. Aber wenn sie auftritt, kann sie extrem großen Schaden an der Niere verursachen und auch leider tödlich verlaufen. Ja, und entsprechend sind die Symptome von akuten Nierenerkrankungen auch ganz anders als die von chronischen Nierenerkrankungen. Also da merkt es der Besitzer oft, weil die Tiere wirklich plötzlich sehr krank sind. Also wir haben dann einen Hund, der plötzlich gar nichts mehr frisst, Fieber haben kann, sich erbricht oder auch Durchfall hat. Und diese Patienten werden zum Glück häufig schnell vorgestellt, wobei man da auch sagen muss, nach Vergiftungen treten diese Symptome oft erst 24 bis 48 Stunden später auf, was zu spät ist, um die Gifte noch zu entfernen durch Erbrechen oder durch eine Magenspülung. Das heißt, man muss dann therapeutisch irgendwie versuchen, die Niere oder die Aufgaben der Niere zu ersetzen durch Infusionstherapie, durch Behandlung der Übelkeit, manchmal auch durch Dialyse. Also da sind wir dann
bei. Gehen Tiere zur Dialyse?
Ja, selten, aber wir haben die Möglichkeit. Also wenn man eine Einrichtung in der Nähe hat und sein Tier dorthin bringen kann und die Nierenerkrankung oder die Nierenschädigung in dem Moment das erfordert, dann kann man das machen. Das ist natürlich sehr aufwendig.
Ich wollte sagen, ich kenne es von Menschen her, dass es eigentlich dann dauerhaft ist, dass die regelmäßig dann müssen, dass ich dreimal die Woche oder sowas.
Also das machen wir nicht bei den Tieren. Mhm. Das ist dann bei Menschen, wenn das eine chronische Nierenerkrankung ist, während sie auf eine Nierentransplantation warten. Das machen wir nicht. Aber was wir machen, ist diese die Zeit zu überbrücken. Also ein akuter Nierenschaden führt oft dazu, dass die Nierenzellen anschwellen, nicht unbedingt direkt kaputt sind, aber die sind entzündet und geschwollen und können in dieser Zeit nicht arbeiten. Und damit der Patient in der Zeit nicht stirbt am Nierenversagen, versuchen wir über eine gewisse Zeit, das können 2-3 Tage oder eine Woche sein, die Nierenaufgaben zu übernehmen mit der Dialyse. Und dann kann sich die Nierenzelle in der Zeit wieder erholen und danach wieder weiterarbeiten. Also das ist der Sinn in der Dialyse bei Hunden und Katzen. Also nur vorübergehend bei wirklich plötzlichen akuten Schädigungen. Aber da haben wir ganz gute Erfolge, wenn man das machen kann, ja.
Und die große ist sozusagen die chronische Niereninsuffizienz. Die bedeutet was? Was passiert da genau?
Ja, das bedeutet, dass eben aufgrund entweder der chronischen Alterungsprozesse oder wegen vieler kleinen Schäden im Laufe des Lebens, sei es durch Medikamente oder durch Durchblutungsstörungen oder Infektionskrankheiten, die Niere immer wieder einen kleinen Zellverlust hatte, der sich einfach dann im Laufe des Lebens summiert. Und wir sprechen von chronisch, wenn das Ganze mehr als 3 Monate schon besteht. Mhm. Und Auswirkungen auf den Körper sind eben dadurch dann begründet, dass die Funktionen, die die Niere erfüllen soll, die wir vorher schon aufgezählt hatten, dass die nicht mehr richtig stattfinden. Das heißt, es kommt zu Ungleichgewicht in den Elektrolyten, was Auswirkungen auf die Herzfunktion und Muskelfunktion haben kann. Oder wenn der Kalzium- und Phosphorstoffwechsel nicht mehr gut funktioniert und das Vitamin D nicht mehr ausreichend produziert wird, dass wir brüchige Knochen vorfinden. Es auch zu spontanen Brüchen kommen kann, im schlimmsten Fall. Oder Mineralisierungen in Weichgeweben, also um die Blutgefäße drumherum oder eben auch zu diesen Steinchenbildungen.
Ich wollte gerade fragen, wie kann mir das Organ selbst, also zum Beispiel von der Leber kennt man ja, was ich, die vernarbt oder sowas, ja, wenn es zur Zirrhose oder sowas kommt. Passiert das mit der Niere auch? Ja. Verändert die sich?
Ja, da ist es auch so, also anstelle der funktionierenden Nierenkörperchen bildet sich Narbengewebe oder chronisches Entzündungsgewebe. Mhm. Genau, und das ist leider nicht regenerationsfähig. Also was weg ist, ist weg und kommt auch nicht wieder.
Das ist bei der Leber anders.
Ja.
Die kann sich regenerieren, die Niere nicht.
Ja, genau. Das ist leider, gibt's traurige Tatsache. Ja. Ja. Und für den Patienten nur nochmal auf die Auswirkungen von der chronischen Nierenerkrankung. Ich glaube, das, was für die Katze oder für den Hund das Schlimmste ist, ist, dass diese Nierengifte, also alle Substanzen, die eigentlich mit dem Urin ausgeschieden werden sollen,
bleiben im Körper.
Wenn die im Körper bleiben, können die Übelkeit verursachen, Schleimhautgeschwüre, manchmal auch neurologische Symptome wie Verwirrtheit, Orientierungslosigkeit, Kopfschmerzen. Da können wir die leider nicht fragen, aber das sind so die Symptome, die wir dann auch versuchen, mit der Therapie zu bekämpfen. Mhm.
Ja. Und wieso verlieren sie an Gewicht?
Hauptsächlich wegen des Appetitverlustes. Also denen schmeckt einfach nichts mehr, weil ihnen ständig schlecht ist und fressen sie zu wenig. Und deswegen verlieren sie an Muskelmasse und an Gewicht. Mhm. Ja.
Und wie kann man jetzt als Halter oder Halterin da entgegenwirken, wenn ich jetzt die Diagnose habe?
Ja, also die Therapie stützt sich eben hauptsächlich, einerseits die Symptome zu lindern und dann versuchen wir, die Niere möglichst zu entlasten, indem wir, also hauptsächlich mit dem Futter, dafür sorgen.
Diätfutter,
da gibt es extra Diätfutter. Mhm. Genau.
Und das hatte ich auch.
Ja, und das ist auch das Wichtigste eigentlich, was wir machen können. Ich hatte schon kurz die Elektrolyte eben angesprochen, da ist hauptsächlich das Phosphat wichtig, weil wir wissen, dass der Phosphatüberschuss der größte Faktor ist, der dazu führt, dass die Nierenerkrankung fortschreitet. Das heißt, wir wollen erreichen, dass möglichst wenig Phosphat im Überschuss vorhanden ist. Und das schaffen wir eben, indem wir möglichst wenig im Futter zuführen überhaupt. Oder mit Phosphatbindern, was wir zusätzlich zum Futter geben, dafür sorgen, dass es schon im Magen-Darm-Trakt ausgeschieden und nicht über die Niere verstoffwechselt werden muss. Also das ist so der Hauptpunkt. Dann entstehen viele Nieren- oder giftige Stoffwechselprodukte beim Abbau der Eiweiße, die die Katze oder der Hund frisst. Und deswegen versuchen wir, hochverdauliches Eiweiß zu füttern. Früher hat man immer gesagt, möglichst wenig Eiweiß, eiweißarm, aber das ist gar nicht mehr so, ist einfach nicht richtig, weil die Muskulatur braucht ja das Eiweiß.
Eben, sonst ist Muskelschwund.
Muskelschwund wollen wir nicht, Gewichtsverlust wollen wir nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass es eine hochwertige Quelle ist, wo einfach wenig Abfallprodukte entstehen, weil das meiste verdaut werden kann. Mhm. Und das ist so der Hauptansatzpunkt bei der Fütterung. Phosphat reduziert, hochwertiges Eiweiß. Dann muss es natürlich schmecken und kalorienreich sein. Das kann man noch mit Omega-3-Fettsäuren antientzündlich Ölen arbeiten.
Wenn man jetzt selbst kocht zum Beispiel, also wenn man selbst füttern will und nicht nur die fertigen Diätmittel gibt, wo ist denn jetzt viel Phosphat drin?
Ja, also ganz, viel in Innereien, also Fleisch an sich, ja,
okay,
und da
also
hauptsächlich Innereien. Ja, genau, also tatsächlich in Nieren selber, wenn man jetzt Nieren oder Herz und Innereien füttert. Bei Hunden sind es ganz oft diese Leckerlis und Kauartikel. Genau, also es bringt nichts, eine Nierendiät zu füttern und dann den Kauartikel
Leckerlis
zu geben.
Das ist ein bisschen, gut zu wissen, das ist wirklich ein guter Tipp.
Und sonst Milchprodukte und Fisch ist auch viel Phosphat drin, also da muss man aufpassen. Ja, generell beim Kochen würde ich dann immer mit einem Ernährungsberater zusammenarbeiten, dass man da auch nochmal sicher geht. Zu wenig ist natürlich auch nicht gut, man muss es dann immer das Gleichgewicht finden. Ja.
Das ist ein guter Tipp, das hätte ich vielleicht früher wissen müssen, weil Maggies Lieblingsfressen war Thunfisch.
Ja, das ist oft so.
Den hat sie bekommen und das war genau kontraproduktiv für die Niere.
Ja, aber da komme ich auch zum nächsten Punkt. Die beste Diät bringt ja nichts, wenn die Katze sie am Ende nicht frisst. Ja. Und ja, das ist einfach das Schwierigste. Katzen sind so, solche Gewohnheitstiere so geprägt auf den Geschmack, die Form, die Konsistenz von ihrem Futter. Und wenn man sie dann mit 14 Jahren plötzlich auf ein neues Futter da umtrainieren möchte, dann funktioniert das nicht.
Man ist ja froh, wenn man was gefunden hat.
Genau.
Bei der Katze, beim Hund habe ich das Problem noch nie gehabt.
Ja.
Aber bei der Katze ist man ja froh und dankbar, wenn man endlich die richtige Quelle gefunden hat.
Genau, und dann ist es mir lieber, sie fressen überhaupt und sie halten ihr Gewicht. Und dann können wir eben mit Phosphatbindern oder anderen Pülverchen versuchen, die Situation zu optimieren. Ja, aber es bringt nichts, wenn die Katze dann verhungert, weil man versucht zwanghaft, dieses Nierenfutter in sie reinzubekommen.
Ja, ich wollte schon sagen, weil, also jetzt rein logisch, wenn ich jetzt prophylaktisch handeln würde und der Katze schon von Anfang an ihres Lebens wenig Phosphat praktisch immer ins Futter gebe oder beziehungsweise Futter mit wenig Phosphat gebe, kann ich da vorbauen?
Also man kann vorbauen, man sagt, also kein Nierenfutter als Vorsorge, dafür ist es nicht gedacht, das ist wirklich nur für den kranken Patienten konzipiert. Aber tatsächlich ist es so, dass die meisten Futtermittel mit einem deutlichen Phosphatüberschuss ausgestattet sind. Das heißt, man sollte ein Futter finden, was einen angemessenen, bedarfsdeckenden, aber nicht übermäßigen Phosphatgehalt hat.
Mhm.
Oder man kocht halt selber und hat das dann nochmal ein bisschen besser im Griff. Aber das ist tatsächlich eine Schwachstelle in der Futtermittelindustrie oder in den meisten Futtermitteln, dass es schon von Anfang an zu viel drin ist.
Und das ist ja Ernährung Dreh- und Angelpunkt für Gesundheit. Das wird so unterschätzt, finde ich.
Ja, die Fütterung ist immens wichtig. Und halt die Vorsorge, wie wir besprochen haben, je früher wir es erkennen, desto früher können wir ein bisschen gegensteuern.
Mhm.
Also die Nierenerkrankung erkennen, desto früher können wir gegensteuern.
Ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, ob die Maggie Tabletten gekriegt hat. Wie wird es auch medikamentös behandelt?
Mhm. Also Grundbaustein ist oft das Futter.
Mhm.
Wenn man durch das Futter allein die Phosphatmenge nicht ausreichend reduzieren kann, kann man eben noch Phosphatbinder dazugeben.
Mhm.
Aktuell gibt es auch noch ein Pulver, was man mit ins Futter machen kann, was so ein bisschen diese Harnstoff, also Proteinabbaustoffe im Darm bindet, damit die nicht nochmal von der Niere verstoffwechselt werden müssen. Dann kann man Medikamente gegen Übelkeit geben. Das ist oft so im späteren Stadium, wenn denen einfach ständig schlecht ist und sie deswegen nicht gut fressen.
Mhm.
Appetitanreger und gegebenenfalls auch einen Magenschleimhautschutz, weil ich ja eben schon gesagt hatte, dass diese Nierengifte.
Pantoprazol
zum Beispiel. Ja, genau. Also das sind so die Grundpfeiler. Und dann kann man eben, je nachdem, ob das Tier schon chronisch ausgetrocknet ist, oder wenn die chronisch kranke Katze zusätzlich noch einen Infekt hat und ganz schlimm Durchfall bekommt oder viel erbricht, dann verliert sie ja auch sehr viel Flüssigkeit. Das sind dann Situationen, wo sie von Infusionstherapie profitieren. Ja.
Habe ich mich getraut.
Ja, sehr
also
gut.
Also das bedeutet ja, dass man selbst zu Hause, weil ich habe gesagt, ich kann nicht jeden Tag in die Tierarztpraxis fahren oder jeden zweiten haben wir es gemacht, glaube ich, dass die Katze praktisch subkutan oder der Hund, macht man ja auch beim Hund, ne? Subkutan, Elektrolyte sind es dann, oder wie?
Ja, also hauptsächlich Flüssigkeit als erstes, aber es sind immer Vollelektrolytlösungen.
Mhm.
Das heißt, man hat dann beides. Und das ist eben zu einem Zeitpunkt spät in der Erkrankung, wenn die Katze mit dem Trinken nicht mehr hinterherkommt oder einfach selber nicht so viel trinkt, weil die auch schlecht ist, man ihr da die Flüssigkeit unter die Haut als Besitzer regelmäßig zuführen kann.
Jetzt sind ja Katzen, auch Hunde, sehr unterschiedlich. Also ich hatte Gott sei Dank eine sehr brave, die hat es wirklich über sich ergehen lassen. Anscheinend habe ich es auch nicht so schlecht gemacht.
Ja.
Na, man zieht so die Haut einfach im Nacken nach oben und dann geht man mit der Nadel drunter und dann tut ihr das auch überhaupt nicht weh. Man darf halt auf gar keinen Fall irgendwie Muskelgewebe oder so treffen, sondern wirklich nur unter die Haut gehen.
Ja.
Und das hat ihr schon, muss ich sagen, also bestimmt noch so ein Dreivierteljahr irgendwie so einen Schub gegeben.
Ja.
Und sie hat es ganz brav mitgemacht und eines Tages hat sie sich umgedreht und hat mich angeschaut und irgendwie laut gemacht und dann wusste ich, jetzt mag sie nicht mehr. Und dann habe ich sie gelassen.
Ja, das ist ja wirklich individuell. Es gibt Katzen, denen kann man ja gar keine Medikamente geben. Und wenn es dann ein einziger Kampf zu Hause wird, weil man versucht, das Leben ja so lange wie möglich zu erhalten und das Beste für seine Katze zu wollen, aber dann die Beziehung zu seiner Katze damit zerstört, weil sie irgendwann Angst vor einem bekommt, weil man ständig mit irgendwelchen Mittelchen, Medikamenten und Spritzen daherkommt, dann macht das keinen Sinn. Aber viele lassen sich das wirklich erstaunlich gut machen und es tut ihnen wirklich gut. Ja.
Und wann würden Sie jetzt sagen, ja, ist der Zeitpunkt gekommen, ist leider geht es nicht gut aus mit der chronischen Niereninsuffizienz, muss man einfach so sagen.
Ja.
Wann ist der Zeitpunkt gekommen? Wie merkt man irgendwie jetzt, ist einfach, geht nichts mehr weiter?
Also das ist immer schwer zu sagen. Im Endeffekt würde ich allen Besitzern oder Tierhaltern sagen, meistens merkt man es vom Gefühl, ne? Die Katze hört irgendwann komplett auf zu fressen oder ihr ist ständig schlecht oder wenn sie was frisst, schmatzt sie vor sich hin oder erbricht sehr viel. Und vor allem, wenn sie sich versteckt, finde ich, wenn sie sich anfängt, vor allem zurückzuziehen, nur noch im Schrank liegt, auch nicht mehr entspannt schläft. Also ich finde, das ist auch ein ganz wichtiges Anzeichen bei Katzen. Normales Schlafen bei Katzen ist immer so in Seitenlage, eingerollt, auch immer wieder an unterschiedlichen Stellen, unterschiedlichen Positionen. Und Katzen, denen es nicht gut geht, die liegen oft so in Bauchlage mit so eingeklappten Füßen.
Genau,
und dann schauen die so vor sich hin, finde ich.
Starren die so.
Und wirken, als wären sie irgendwo anders und kommt vielleicht auch nicht mehr so oft zum Schmusen, wie sie es vorher gemacht hat. Ja, und wenn sie dann nicht mehr frisst und sich nicht mehr viel bewegt, ist es natürlich immer eine schwierige Entscheidung. Aber ja, irgendwann ist es...
Aber genau so konnte ich es beobachten. Also sie hat sich auch ich habe so eine Kleiderkammer, sage ich jetzt mal, und da war sie früher nie drin.
Ja.
Und da hat sie dann den ganzen Tag verbracht einfach, ja?
Ja, genau, also... So war es bei meiner leider auch.
Weil es da dunkel ist und da hat sie sich einfach wie in so einer Höhle zurückgezogen.
Ja, und manche Freigängerkatzen gehen auch tatsächlich weg von zu Hause zum Sterben. Das ist auch ganz komisch. Also die scheinen sich zurückzuziehen und lieber irgendwo in Ruhe gelassen werden zu wollen, ja.
Also meine ist nicht mehr rausgegangen. Die war früher Freigängerin, aber ich habe mich dann nicht mehr getraut, sie rauszulassen.
Nee, die sind auch zu schwach, ne? Und wenn es dann heiß draußen ist oder die nicht mehr so schnell weglaufen können vor Autos oder anderen Gefahren, dann sind die einfach... Es wird auch zu gefährlich.
Aber wie gesagt, es gibt Mittel und Wege, wie man vorbeugen kann, wie man Früherkennung auch machen kann und wie man auch dann behandeln kann. Also
ja, also nicht zu früh aufgeben.
Nee, auf niemals. Vielen Dank, Frau Dr. Reuser, für das Gespräch und die Einblicke in dieses ja sehr leise Organ, kann man sagen, ne, das oft lange leidet, bis es sich meldet.
Bei uns geht's nächsten Monat weiter mit einem sehr wichtigen Thema, und zwar mit dem lebensgefährlichen Notfall der Magendrehung. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind und nicht vergessen, unseren Podcast zu abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Ciao, Servus und bis zum nächsten Mal. Das war der Podcast der Tierklinik Oberhaching. Menschlich, professionell, wertschätzend.